Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Eins, zwei, drei, Episode 123 für euch dabei. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und Katrin Riedel aus der Metal Redaktion. Metal Hammer Redaktion natürlich. Am 20. Februar hast du noch vergessen.
Hab ich.
Alles anders.
Ja, ich dachte so zur Episode 1, 2, 3 mal ein bisschen wild, mal ein bisschen locker, mal
was anderes. Es kommt von diesem Stress, dass wir jetzt einmal wöchentlich senden, befürchte ich.
Das kann auch sein.
Sind wir einfach nicht gewohnt, diese Schlagzahl.
Wir probieren es trotzdem weiter durchzuhalten. Honoriert das, indem ihr Sterne da lasst, indem ihr den Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr hört, kommentiert, abonniert, teilt und uns gerne auch eine E-Mail schickt an redaktion@metal-hammer.de, was euch so gefällt und was nicht, vor allem aber was euch gefällt.
Ja, und da dürfen wir uns auch für das bisherige Feedback bedanken. Da kam nämlich schon ein bisschen was rum. Lieben Dank dafür. Wir werden das auch nochmal auswerten und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Genau, und hier geht's weiter mit den Metal News der Woche, dem Album der Woche und dem Gesprächsgast der Woche erneut. Zweimal hintereinander haben wir Interviewgäste da.
Ja, und zwar handelt es sich um Universum 25, die deutsche NDH Supergroup.
Aber wir starten mit den aktuellsten Entwicklungen aus der Metal-Szene.
Back in Black, das Metal-Update.
Ja, zum Start eine Meldung aus dem Wacken Kosmos. Das deutsche Bombast-Festival feiert ja in diesem Jahr bekanntlich seine 35. Ausgabe. Und zu diesem Anlass wurde nun eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar sollen am 18. April auf der ganzen Welt, also von Japan bis Mexiko, 35 Warm-Up-Konzerte stattfinden.
Wow.
Und da wird werden immer Metal-Bands auftreten. Als Veranstalter vor Ort agieren da offenbar die jeweiligen Metal-Battle-Verantwortlichen. Ich zitiere das Pressestatement. Der Grundgedanke lautet, die Welt zusammenzubringen und durch das, was wir am meisten lieben, zu vereinen. Durch Musik. Dafür steht die Community des Metal-Battle, dafür stehen wir und dafür steht das Wacken Open Air seit Anbeginn, sagt der Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen. In Deutschland wird es natürlich auch eine solche Warm-Up-Party geben. Und zwar werden die Bostoner Lansdowne in Hamburg im Club Betty auftreten. Verstehe ich jetzt nicht ganz, weshalb man da keine deutsche Band aufgetrieben hat.
Den Gedanke hatte ich auch gerade.
Wo doch sonst in der Regel auch lokale Bands spielen. Aber egal, vielleicht habe ich den Ansatz auch falsch verstanden. In jedem Fall, wer nicht selbst dabei ist, kann die weltweite Party auf den Social-Media-Kanälen des Wacken Open Air sowie unter dem Hashtag One World, One Stage verfolgen. Bleibt das nur noch eines zu sagen, Party on.
Krasse Aktion, gab es glaube ich in der Form auch noch nie. Ist ja auch super aufwendig zu koordinieren. Abgefahren. Bin gespannt drauf, was da auch die anderen Länder. Das ist so ein bisschen Eurovision Song Contest, das Heavy Metal mäßig eigentlich. So, alle kommen zusammen, jeder macht irgendwie lokal was und alle schalten sich zusammen und man gibt sich halt nicht gegenseitig Punkte in dem Fall. Aber tolle Aktion, bin gespannt drauf.
Gucken wir mal, was das wird.
Am Record Store Day, Samstag übrigens, wenn ich das richtig notiert habe.
Ärgerlich, da sind alle schon mit anderen Musikaktivitäten beschäftigt, aber egal.
Man ist ja immer ganz früh im Plattenladen und danach schnell wieder zu Hause.
Bei dir vielleicht.
Weiterhin hat euch bewegt diese Woche die Entwicklungen rund um Arch Enemy und um ihre ehemalige Sängerin Alyssa White Glass. Beide waren super aktiv in den letzten 7 bis 10 Tagen und haben Update über Update rausgehauen. Alyssa übers Wochenende hat öffentlich gemacht, was sie im Interview mit uns in unserer aktuellen Ausgabe zuerst verraten hat, und zwar ihre neuen Bandmitglieder. Es sind 2 Gitarristinnen, Danielle Sophia einerseits, welche sich einen Namen gemacht hat, einerseits als Gitarren-Content-YouTuberin und auch als Kreatorin von Erotikinhalten auf anderen Plattformen und als Gitarristin von Till Lindemann und seiner Solo-Band. Da war sie von April bis Oktober 2025 tätig. Dann hat man sich aus kreativen Gründen getrennt. Jetzt ist sie also Gitarristin von Alyssa White Glass Solo-Band, die Alyssa heißen soll, wenn ich das alles richtig deduziere an der Stelle. Und die zweite Mitstreiterin ist Alyssa Day. Alyssa mit Y in diesem Fall. damit es auch keine Verwechslungen gibt. Eine Texanerin, ebenfalls durch Online-Clips bekannt, wo sie ihre Gitarrenkünste vorführt, hat aber auch zusammen mit Schlagzeuger Cameron Carbone eine Instrumental-Prog-Band namens Absentia geschrieben. Zu diesem Reveal-Clip, wer ihre Mitstreiterinnen sind, gab es einen kurzen Tonausschnitt. Der deutet schon so an, es geht so in die Richtung Melodeath, Metalcore mit flotten Gitarren-Soli. Also macht schon neugierig, sind aber auch nur ein paar Sekunden, die man da hören kann. Mehr über Alissas Solo-Ambitionen erfahrt ihr in unserer aktuellen Metalhammer-Ausgabe, wo sie, wie gesagt, exklusiv mit uns gesprochen hat und zuerst über ihr neues Solo-Album, wohin sie will und was das für sie bedeutet, jetzt solo unterwegs zu sein und wie sie auch nach ihren Burnout-Erfahrungen auf ihre Gesundheit achtet. Das alles in unserer aktuellen Ausgabe. Gleichzeitig mit Alissa und immer nur so um wenige Stunden verschoben, teaserten Arch Enemy jede Menge an. Und zwar zunächst durch kurze Clips, wo nur eine Fackel zu sehen war, eine weibliche behandschuhte Hand, die zu einem Mikrofon greift und das vom Boden aufhebt. Das Ganze wurde von allen Bandmitgliedern geteilt und auch von Angela Gossow, weshalb viele Fans sich sicher waren, Angela kehrt zurück als Sängerin von Arch Enemy. Dabei haben sie möglicherweise übersehen, dass Angela halt auch seit Jahren schon Managerin von Arch Enemy ist und der Band nahesteht und es darum nahe liegt, schon allein aus diesen Gründen diese Teaser zu teilen und News mit zu posten. Das hat Angela dann auch irgendwann klarstellen müssen, weil sie selber vielleicht auch ein bisschen genervt war und weil die Diskussion in die falsche Richtung lief, weil alle dachten oder sich sicher waren, Angela kommt zurück. Irgendwann verriet sie dann, nein, ich bin's nicht, bleibt gespannt, wer es ist. Mittlerweile wissen wir es, ist Lauren Hart, auch keine völlig Unbekannte. Sie ist bisher gewesen Sängerin von Once Human, der Band von Logan Mader, seines Zeichens ehemaliges Machine Head-Mitglied. Once Human waren immer okay, cool, aber sind auch nie so richtig abgehoben. Das letzte Album ist auch schon wieder Jahre her, ich glaube 4 Jahre alt und seitdem ist nicht viel passiert. Wurden auch schon immer mit Arch Enemy verglichen, natürlich naheliegend, moderner, grooviger Melodeath mit growlender Sängerin. Und ja, nun eben wechselt Lauren Hart zu den Vorbildern sozusagen, zu Arch Enemy. Zu Lauren Hart, sie ist 39 Jahre alt, kommt aus Kalifornien, war, wie Alissa übrigens, auch schon bei Camelot zu hören als Sängerin. Und To the Last Breath ist nun die erste gemeinsame Single von Arch Enemy und Lauren Hart. Und der Song schafft es ähnlich zu begeistern wie die erste Single mit Alissa damals, War Eternal, die ihn auch so richtig umgeblasen hat. Ähnliches tun sie jetzt mit To the Last Breath wieder. Es ist ein astreiner Hit, es ist typisch Arch Enemy, es ist super melodisch, aber auch super extrem. Das Riff in dem einen Part, ich glaube in The Bridge, ist fast so Black Metal düster, der Refrain dann aber hymnisch mit Kernzeilen Do or Die, It's Time to Rise und Take This Torch and Run. Also die Fackelübergabe zur neuen Sängerin wird da auch zelebriert. Und direkt beim zweiten Hören kann man den Refrain auch schon mitskandieren an den entsprechenden Stellen. Fokus liegt natürlich auf dem Gesang, wenn man jetzt zum ersten Mal diese neue Single mit der neuen Sängerin hört. Und ja, es ist, wie man es von Once Human kennt. Lauren steht ihren Vorgängerinnen in nichts nach, klingt ihnen oft auch zum Verwechseln ähnlich, hat aber trotzdem eine eigene Identität und auch einen kurzen, klar gesungenen Part am Ende des Songs. Nicht vordergründig, sondern dramatisch unterstützend. Also sie ist gewiss eine gute Wahl. Die nächste Hürde wird dann sein, wie sie live mit der Band und auch mit dem Publikum interagiert und wie sie da gemeinsam performen. Das werden wir sehen können bereits im Juli, wenn Arch Enemy auf eine Back to the Root of All Evil Sommertour kommen und in sehr kleine Clubs erstmal spielen. In Deutschland in Binu in Berlin am 19. Juli und dann nochmal im Club Volta in Köln am 2. August. Und dann natürlich noch die großen Festival-Shows, die sich daran anschließen.
Abgefahren, ich wusste gar nicht, dass es Binu noch existiert, ehrlich gesagt.
Da war lang kein Metal mehr, also es war super lang zu. Binu, cooler kleiner Club in Berlin, direkt unter der U1 gelegen, also unter einer U-Bahn-Brücke. Super cooler Laden immer gewesen, dann so um Corona rum zugemacht, erst zum Umbau und dann war er irgendwie einfach weg von der Karte. So ein paar Sachen sind wieder passiert in den letzten Jahren, aber wenig Metal, gar kein Metal.
Ich war da ewig nicht.
Nee, also auch deshalb freue ich mich Arch Enemy da im kleinen Rahmen hoffentlich sehen zu können.
Ja, ich wollte auch noch was zu dem Song sagen, To The Last Breath. Also recht brutal, beinhaltet schon auch melodische Gitarrenpassagen und so typische Emmett-Soli, gesanglich auch sehr brutal. Gegen Ende, wie du sagtest, bisschen Klargesang, schimmert aber auch nur so durch. Hat mich trotzdem überrascht, weil ich eher damit gerechnet hatte, dass es so roh bleibt. Das Lied an sich, also ich würde jetzt nicht es mit War Eternal gleichsetzen, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz ordentlich, aber jetzt auch nicht bahnbrechend. Emmett stellt das nun als seine ursprüngliche Vision für Arch Enemy dar. Die Lyrics kann man schon durchaus auch als Verarbeitung der Trennung von Alyssa interpretieren. Muss man natürlich nicht zwangsläufig. Also die Anspielungen bleiben da angenehm unkonkret. Natürlich ist da die Rede von einer Maske, die vom ach so schönen Gesicht fällt.
Das könnte schon, das habe ich gar nicht gehört.
Relativ eindeutig sein. Und von einem Aufbruch in eine neue Ära.
Ja.
Das natürlich. Apropos, offenbar gibt es auch ein neues Bandlogo. Zumindest beginnt das Video zum Song damit.
Ach, das habe ich auch gar nicht gerafft. Okay, spannend. Die genauen Gründe der Trennung bleiben auf jeden Fall unausgeführt, auch bei beiden, sowohl bei Alyssa als auch bei Arch Enemy. Das ist auch okay, sie wollen sich nicht tiefer dazu äußern.
Also wenn man es rein,
einfach auseinander.
Wenn man es reinlesen will, ist hier die explizit von Lügen die Rede. Aber natürlich wissen wir nicht, ob sich das wirklich darauf bezieht.
Da möchte ich keine Mutmaßungen anstellen an der Stelle. Beide gucken nach vorne, beide haben neue Bandmitgliederinnen, kann man in dem Fall sagen.
Boah, das kann man nicht gendern, finde ich. Nein, in keinem Fall.
Sagen wir Mitstreiterinnen. Beide haben neue Mitstreiterinnen und machen auf jeden Fall weiter, gucken nach vorne. Es gibt neues Material, es gibt mehr in Aussicht. Bestenfalls gewinnen die Fans, weil sie doppelt so viel tolle Musik von beiden bekommen.
Ja, ein spannender Schlagabtausch. Und ich würde mich darüber freuen, Arch Enemy in diesem kleinen Rahmen mal wieder zu sehen. Das hat man ja längst nicht. Also das ist ja schon sehr spannend.
Ja, was sagt ihr sowohl zu den neuen Mitgliedern von Alyssas Band als auch zur neuen Sängerin von Arch Enemy, Lauren Hart? Schreibt uns auch, wie ihr die neue Single findet, und wir bleiben für euch dran und verfolgen das Ganze mit.
Und man kann natürlich jetzt perfekt überleiten zum ehemaligen Arch Enemy-Gitarristen Jeff Loomis, der die Band ja offenkundig verlassen hat, um mit Nevermore einen neuen Angriff nach dem Tod von Sänger Beryl Dane im Jahr 2017 zu wagen. Mittlerweile haben die US-Helden einen neuen Plattenvertrag unterschrieben, und zwar mit dem deutschen Label Raining Phoenix Music. Und sie haben außerdem ein neues Line-Up bekannt gegeben. Neben Loomis und natürlich Schlagzeuger Van Williams sind nun Gitarrist Jack Katoy, Bassist Semir Özarkan sowie Sänger Bersan Önen, Teil von Nevermore. Auf die freien Positionen, vor allem Bass und Gesang, haben sich übrigens 650 Leute beworben. Oi, oi, oi. Und Loomis und Williams haben die alle gesichtet. Wow. Also die haben alle Einsendungen gesichtet, sagen sie. Den Bassisten kennt man übrigens bereits aus dem Umfeld von Oceans of Slumber und Necrofire, die aktuell auch lustigerweise bei uns im Heft zu finden sind. Die anderen beiden sind bislang nicht in größeren Bands in Erscheinung getreten. Wer sich für diese Neuaufstellung interessiert, was wahrscheinlich jeder Metalhead in gewisser Weise tut, findet auf den Bandkanälen eine 41-minütige, offenbar von Ola Englund gedrehte Dokumentation über die Proben und die Hintergründe, die Rückkehr und auch die neuen Leute. Und das erste Konzert der neuen Nevermore wird am 1. April in Istanbul stattfinden, was für den neuen Sänger ja vielleicht wie so eine Art Heimspiel sein dürfte. Also der stammt aus der Türkei. Vor diesem Hintergrund womöglich eine ganz clevere Entscheidung. Außerdem arbeitet die Gruppe an einem neuen Album. Das hat allerdings noch kein VÖ-Datum. Ja, was halten wir davon? Die Dokumentation ist richtig interessant. Also unbedingt gucken. Es wird natürlich sehr schwer, einen Ausnahmesänger wie Beryl Dane zu ersetzen. Was man da aber in dieser Doku hört, klingt schon recht ansprechend, wobei der Sound des Gesangs nicht richtig gut ist. Das hat so das Niveau von halt einer Probenaufnahme.
Ja, das war ja nur so ein Proberaum, Mikro aufgestellt und los.
Genau, man findet aber auf YouTube auch noch ein paar weitere Videos des neuen Sängers mit Nevermore-Covern. Die stehen auch tatsächlich schon eine Weile online. Also nicht erst, seit das bekannt geworden ist, sondern das sind auch vielleicht dann die, weiß ich nicht genau, mit denen er sich eventuell beworben hat. Und ja, am Ende wird sich der Erfolg dieser Reunion ja vermutlich am Gesang entscheiden. Dass Loomis liefert, davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Ja, das neue Album muss dann auch zünden, wenn das irgendwann kommt. Ich habe diese Doku nicht komplett gesehen. Ich habe auch nicht die neuen Mitglieder irgendwie schon gestalkt und habe darum gar nicht gesehen, dass da schon Nevermore-Songs natürlich, Nevermore-Songs auch schon gecovert hat. Was ich in dieser Doku aber gehört habe, trotz schlechtem Sound, eben im Proberaum einfach Mikro aufgestellt und los, irgendwie in so einem Airbnb-Wohnzimmer oder so. Ich fand es super. Gerade Hard Collector hatte gleich wieder Gänsehaut. Super toll. Freue mich sehr drauf, das wieder aufgeführt zu sehen. Klar nicht von Worl Dane, aber der war auch nicht immer gut drauf, muss man auch sagen, live. Von daher toller Neustart, spannender Neustart. Spannend hat auch wirklich so komplette, also soweit ich weiß, ich kenne sie nicht, No-Names zu wählen und die aufzubauen. Super. Kann so weitergehen. Dann noch kleiner Reisetipp von mir. Wer im Juli sowieso zufällig in UK unterwegs sein sollte, ist ja auch nicht mehr ganz einfach dieser Tage, aber wenn ihr euer ETA, oder heißt es ESA? ETA, glaube ich, heißt das ESTA für Großbritannien, frisch ausgefüllt habt und einreisen dürft. Am 11. Juli spielen Iron Maiden in Knebworth und zwar nicht irgendein Konzert, sondern das Edfest findet dort statt. Geil. Das wird 2 Tage lang gehen, wird wohl so ein ganzer Rummel rund um Iron Maiden 2 Tage lang. An dem einen Tag spielen Airborne, The Darkness, The Who, The Almighty und dann eben Iron Maiden mit ihrer wohl letzten UK-Show auch bis 2028. Die Band macht dann erstmal Pause. Wahrscheinlich für Solo-Aktivitäten, vielleicht auch für ein neues Album, schauen wir mal. Am Tag davor findet bereits allerlei Rummel statt. Ein Maidenville wird aufgebaut, Eddies Dive Bar wird einladen. Auf einer kleinen Bühne spielen Iron Maiden Coverbands und Iron Maiden Epigonen, Maiden United und Air Force, die vor ein paar Jahren auch schon Vorband von Steve Harris British Lion hier in Deutschland waren. Es gibt einen Trooper-VIP-Area, einen Rummel namens Unfair Funfair. Also das klingt nach jede Menge Iron Maiden-Eddie-Spaß, der da stattfindet. Aber natürlich spielen sie auch in Deutschland noch unter anderem ja bei Rock am Ring, Rock im Park und auch eine Solo-Show. Von daher muss man nicht in die UK reisen, kann aber. Schon nicht uninteressant. Während Iron Maiden also zur Feier ihres 50. Jubiläums nachträglich sich ein eigenes Festival gönnen, gönnen sich Judas Priest nachträglich zu ihrem 50. Jubiläum eine Filmdokumentation.
Und zwar The Ballad of Judas Priest heißt das gute Stück.
Das feierte Premiere letztes Wochenende hier in Berlin auf der Berlinale, also in richtig großem und edlem Umgebung.
Der Umgebung.
Der Umgebung.
Ja, war sehr cool. Zu Gast waren tatsächlich bei dieser Berlinale der Regisseur Sam Dunn, der Co-Regisseur Tom Morello, in Klammern Rage Against the Machine, Ausrufezeichen, sein Regiedebüt hat er da gegeben, und Metal God und Judas Priest-Sänger Rob Halford höchstpersönlich, die kamen dann über den roten Teppich gelaufen, wo ein paar Fotografen und ein paar Fans standen, haben sich da kurz sehen lassen, kurz ein paar Autogramme gegeben, ein paar Fotos gemacht mit den Fans. Dann waren sie zu Gast bei der Premiere in der Uber Eats Music Hall und haben davor auch eine Pressekonferenz gegeben, haben dann zusammen mit der Uber Eats Music Hall und dem Publikum dort den Film angeschaut und uns im Nachgang auch noch ein Interview gegeben.
Genau, das werdet ihr demnächst auf unseren Kanälen hören und sehen und lesen können. Und dürft euch auf den Film freuen. Er hat leider noch keinen Kinostart oder Streamingstart oder DVD-Start oder wo auch immer er zu sehen sein wird. Man weiß es noch nicht, aber ist eine richtig tolle Doku geworden. Wenn ihr irgendjemandem zeigen wollt, warum ihr Heavy Metal liebt, dann ist das dieser Film. Ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe gelacht. Es ist wie ein guter Judas Priest Song. 1,5 Stunden lang wird die Band da gefeiert und gleichzeitig aber nicht überhöht, sondern erklärt und gewürdigt für das, was sie ist.
Ja, auch ganz schön. Es kommt sehr viel Judas Priest Musik vor. Also man sitzt dann schon ein bisschen headbangend im Kino quasi und es kommen auch sehr viele Helden aus der Szene vor, die sich da äußern. Unter anderem sogar auch noch Ozzy Osbourne, der ja mittlerweile leider verstorben ist, und ganz toll auch Kirk Hammett, der einen sehr emotionalen Auftritt hat. Also insgesamt wirklich super Dokumentation, ganz toll geworden.
Ja, wer es auf die Berlinale nicht geschafft hat, muss sich ein bisschen gedulden, aber wir werden euch darüber informieren, wann, wie und wo ihr das zu sehen bekommt. Was ihr jetzt schon zu hören bekommt hingegen, verraten wir euch direkt im Anschluss.
Steel meets Steel, neue Alben im Härtetest.
Ja, und als Album der Woche haben wir diesmal The New Flash von Psylosis ausgewählt. Psylosis sind eine aktuell 4-köpfige Band aus England, die im Jahr 2000 formiert wurde. Bandleader Josh Middleton, der zwischenzeitlich übrigens auch mal als Live-Gitarrist für Architects auf der Bühne stand. Der war zur Gründungszeit noch ein Teenager. Die erste Inkarnation der Gruppe fand tatsächlich an der Schule zusammen. Also da ging es richtig früh los.
Das ist so krass, die Band ist 26 Jahre alt.
Ja, unfassbar. Alter. Ja, und bei Erscheinen ihres Debütalbums im Jahr 2008, also dann davon ausgehend doch relativ spät, da standen Stylosis bereits beim damaligen Branchenriesen Nuclear Blast unter Vertrag, wo sie auch immer noch sind. Was auch eine durchaus beachtliche Leistung ist. Zur damaligen Zeit spielte sich der Sound der Band hauptsächlich in den Bereichen Thrash und Melodic Death Metal ab. Im Lauf ihrer Karriere erfuhr das Ganze dann so eine hörbare Modernisierung, wobei die ursprünglichen Genres auch immer noch vorhanden sind. Vergleichbar ist ihr Stil vielleicht am ehesten mit Bands wie Trivium oder Machine Head. Aktuell bestehen Stylosis neben Middleton an der Gitarre und auch am Gesang aus Schlagzeuger Ellie Richardson, Gitarrist Connor Marshall, der früher übrigens Bass gespielt hat, sowie dem 2024 dazu gestoßenen Bassisten Ben Thomas.
Ja, du hast schon gesagt, stilistisch unfassbar breit mittlerweile aufgestellt. Es fiel mir wirklich schwer zu fassen, was sie so machen. Und ich habe mir zu jedem Song, eigentlich fast zu jedem Part, eine andere Band aufgeschrieben, mit der man sie so vergleichen kann. Trivium, Machine Head trifft schon sehr super. Im Detail dann aber kommt noch so viel mehr dazu. Da ist irgendwie so Lamb of God Groove und so Fear Factory-artiger Klagesang in Erased noch dabei. Gleichzeitig aber das modern polternde Thrash Metal Machine Head-artig. All Glory, No Valor. Nicht nur durch den Songtitel habe ich mich an Bolt Thrower, aber auf Speed erinnert gefühlt. Aber auch an die wilde Seite von Arch Enemy. Aber auch so Hardcore-Metalcore mit drin. Dazu in dem Song noch so geile Gangshots. All Glory, No Fucking Valor, gefolgt von einer Explosion und einem fett groovenden Breakdown, der in ein wildes Gitarrensolo mündet. Richtig großer, fetter Song. Lacerations ist merklich düsterer mit pumpender Double Bass einerseits, aber auch herrlich melodischer Leadgitarre. Und da hat mich der Klagesang dann wieder an Corey Taylor erinnert. An anderer Stelle, Mirror Mirror nämlich, habe ich an die eher wilden Slipknot gedacht, mit dem treibenden Riff, überschlagenden Drums, beschwörerischem Spoken Word und einer Groove-Metal-Explosion. Also ich glaube, Slipknot-Fans werden da auch glücklich, aber trotzdem ist es aufgeräumter als diese sehr wahnsinnigen Slipknot, aber geht schon sehr in die Richtung. Spared from the Guillotine ist so ein Groove-Metal-New-Metal-Stück mit zähnefletschenden Riffs der Marke Slayer, aber auch einem heiseren Devil-Driver-Refrain und einem melodischen Riff, das auch von Parkway Drive stammen könnte. Bei Adorn My Throne, glaube ich, hört man am ehesten so die Architects und auch Bring Me The Horizon-Einflüsse. Also da klingen sie einfach so nach modernem britischen Modern-Metal-Metalcore, aber auch ein bisschen nach Lorna Shore. Durch diese fast symphonischen Synthi-Klänge in diesem einen Song zumindest. Der Titeltrack ist noch am nächsten am klassischen Thrash-Metal gebaut, klingt so nach modernisierten Slayer, Exodus oder auch Machine Head. Und dann nochmal gegen Ende, komplette Ausreißer, die Albumballade Everywhere at Once. Funktioniert auch für Alternative und Modern Metal-Fans und kann auch auf Star FM einfach laufen. Wohlgemerkt, ohne wie ein Fremdkörper auf dem Album zu wirken. Also es ist toll, wie sie diese ganzen verschiedenen Einflüsse trotzdem zu was Runden drehen, schlüssig klingen, wie eine Band klingen, wie ein Album klingen und das Ganze mit starkem Gesang, mit erstklassiger Gitarrenarbeit und mit wirklich toll herausgearbeiteten Höhepunkten und Refrains zu einem starken Gesamtwerk machen.
Ja, ich weiß nicht genau, den Einsteiger Beneath the Surface finde ich noch recht gelungen. Der zieht schön brutal, aber zugleich einigermaßen eingängig ins Album rein. Grundsätzlich bemühen sich Stylosis auf The New Flash ja ihrem Sound durch die Einbindung von so unterschiedlichen Elementen so ein bisschen Abwechslung zu verpassen. Mhm. Also das sind mal melodische Öffnungen durch Klagesangpassagen, zum Beispiel in Erased, Lacerations, Seeds in a River. Aber eben auch mal Gangshouts in All Glory, No Valor oder auch diese Gangster-Atmosphäre und krasse Breakdowns in Mirror, Mirror. Das Album klingt dadurch tatsächlich relativ variabel, mutet unter dem Strich, aber trotzdem finde ich relativ sperrig, technisch und komplex an. Passagenweise ballert's deftig und Songs wie Adorn My Throne oder der Titeltrack, die kann man schon als eingängig und packend bezeichnen. Bei mir bleibt insgesamt aber nur wenig hängen. Dafür besitzen die Stücke zu wenig Widerhaken und memorable Passagen, zumindest für meinen Geschmack. Everywhere at Once, hast du gesagt, fällt krass aus dem Rahmen. Eine emotionale Klagesang-Ballade, bei der auch Sänger Josh Middleton mal so richtig zeigen kann, was er da eben drauf hat. Interessant und ja, für Sidosis in dieser Form sicherlich überraschend. In meinen Augen ist The New Flesh ein ordentliches Album, das mir persönlich allerdings zu technisch ist, um wirklich Zugang dazu zu finden.
Verstehe ich, das ist echt kein easy listening. Ich glaube aber, es ist trotzdem greifbarer, eingängiger als Dinge, die Sidosis in den letzten Jahren gemacht haben. Aber trotzdem, man muss sich reinfuchsen, es ist jetzt nichts zum gemütlich nebenbei hören. Es ist schon extrem.
Ich muss auch zugeben, dass ich die Band jetzt nicht engmaschig verfolge.
Das ist auch okay. Sie haben es bisher auch echt nicht geschafft, so richtig durchzubrechen, obwohl sie konstant liefern. Ob es mit dem Album jetzt zu einem großen Schritt vorankommt, wird sich zeigen müssen. Ich glaube, es ist ein bisschen ausgearbeiteter, als es bisher war, wenn Josh Middleton sich jetzt auch wieder darauf konzentriert ist, wo er bei Architects raus ist und sie vielleicht öfter auch hier in Deutschland präsent sind. Da kann vielleicht was gehen.
Sie waren ja auch erst gerade präsent, waren gerade auf Tour und ist natürlich auch eine wilde Stilmischung. Also setzen sich da irgendwie so gefühlt zwischen alle Stühle. Mhm. Man kann jetzt auch nicht, also irgendwie sind sie ja für... Ich weiß nicht, für Oldschool Thrash sind sie zu modern, aber für Deathcore-Fans sind sie dann vielleicht doch nicht krass genug. Ja. Es ist so alles und naja, nichts auch nicht, aber
ja. Ja, es ist viel, ja, das stimmt. Es fehlt die klare
Handschrift, so. Was wollen sie sein?
Ja, das klare Image oder so.
Man kann aber ja auch sich einfach in die Mitte setzen und alles sein.
Sagt uns, wie es bei euch ankommt. Ihr kennt unsere Kanäle und ein Klangbeispiel hört ihr natürlich, wie einiges andere, über das wir heute gesprochen haben, in unserer Metal Hammer Podcast Spotify Playlist. Waren die Worte in der richtigen Reihenfolge? Bestimmt. Ich gebe das Wort jetzt aber, glaube ich, besser ab an Leute, die es besser können als ich.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Für unsere aktuelle Printausgabe sowie auch diese Podcast-Episode habe ich gesprochen mit Universum 25. Kurze Erklärung, wir haben es hier mit einer deutschen Supergroup zu tun, deren Mitglieder aus ja doch relativ unterschiedlichen Bands stammen, als da wären Michael Robert Rhein von Extremo am Gesang, Gunnar Schröder von Dritte Wahl, Rupert Keplinger von Eisbrecher, Pat Drzivara von Fiddler's Green sowie Alex Schwers von Slime. Am heutigen Freitag legen diese fünf also ihr zweites Album Die Maschinen wollen leben vor und darauf stellen sie wieder jede Menge drängende Fragen und legen den Finger in zeitgenössische Wunden. Im Interview hören wir nun Gunnar und Rupert. Universum 25 sind ja 23, ich sag mal relativ überraschend für Außenstehende in die Szene geplatzt fast schon. Wie blickt ihr denn auf diese ersten Jahre zurück? Wie zufrieden seid ihr damit? Was ist euch vielleicht besonders in Erinnerung geblieben?
Es ging gut los. Wir haben ja vorher allerdings, das war ja ein langer Prozess, ich glaube 2019 haben wir angefangen und 23 kam dann die Platte. Und dann ging es gut los und die Tour war toll und die Reaktionen waren ja auch sehr gut. Und dann kamen wir aber irgendwie so ein bisschen an unsere Grenzen, weil wir gemerkt haben, dass das terminlich doch alles nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil es war immer so, wenn irgendjemand einen Slot frei hatte, dann passte das bei jemand anders nicht. Und ein bisschen leichter haben wir uns das vorgestellt, aber nun ist es nun mal so, wie es ist. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben halt dann, statt live zu spielen, dann die Zeit ein bisschen genutzt, um eine neue Platte zu machen. Und die ist jetzt da.
Heißt sie.
Da ist sie.
Mal zur Musik. Also ihr spielt ja alle bei sehr unterschiedlichen Bands, bringt alle eigene Einflüsse mit. Wie entstand denn daraus eigentlich der Sound von Universum 25? Oder beziehungsweise warum ist genau das eigentlich euer Sound geworden?
Gute Frage. Also wir haben uns jetzt nicht vorher hingesetzt und gesagt, okay, so und so und so wollen wir klingen. Entscheidend war eigentlich, dass es anders ist als das, was wir sonst machen. Sonst würde es ja gar keinen Sinn ergeben oder würde auch irgendwie nichts bringen, dass das nicht in Konkurrenz steht sozusagen zu den anderen Bands. Und es war schon so ein bisschen, oder es ist, glaube ich, schon geschmacklich in dieser Gruppe so ein bisschen eine Liebe zu bestimmten 80er-Synthi-Sounds drin. Wir hatten auch schon mal das Thema der Kraftwerk-Einflüsse, die jetzt bei diesem Album wieder ein bisschen mehr hervorkommen. Das liegt zum Teil auch an Jörg, der das ja produziert. Der steckt da auch ganz tief drin in dieser Materie, in dieser Soundwelt. Und so hat sich das dann irgendwie von selbst ergeben. Also wir haben jetzt nicht absichtlich irgendwas in eine bestimmte Richtung produziert, so und so soll es klingen, sondern Universum 25 ist für uns ja auch so eine Art Ausgleich, wo man einfach machen kann, worauf man gerade Bock hat. So, was einem stilistisch gerade passt, wo man sich nicht in das Gefüge einer vorhandenen Band, die schon irgendwie 10 Alben und so weiter hat, einfügen muss, sondern wir wollen einen verrückten Sound oder mal was anderes probieren, dann machen wir es einfach. Und irgendwie ist es dann aber doch wieder zum halbwegs homogenen Ding geworden, hoffe ich zumindest.
Ja, das kann man sagen, würde ich behaupten. Wie dürfen wir uns denn da das Songwriting aktuell vorstellen? Also habt ihr einen Hauptkomponisten, geben da alle Ideen rein, trefft ihr euch zum Jammen? Ich vermute mal eher nicht, aber wie sieht das auch aus, auch die Zusammenarbeit mit Jörg vielleicht?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns treffen.
Was? Krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja,
Spannend.
wir sind ein altes Konzept, was wir weiter am Leben erhalten wollen. Also wir treffen uns tatsächlich und schreiben das zusammen. Klar ist es so, dass jemand Ideen mitbringt, also immer auch verschiedene Menschen von uns. Und dann gucken wir halt, fällt jemand dazu was ein oder so. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, uns zu treffen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, es sind immer so kurze Slots auch manchmal nur. Aber das ist die Idee eigentlich, dass wir es zusammen machen, richtig.
Also der Oldschool-Way quasi. Sehr schön,
Ja.
dass es das noch gibt.
Ja.
Ja, finde ich auch total schön und ist irgendwie das, was diese Band für mich auch so besonders macht, weil ich ganz viel sonst auf die, sag ich mal, moderne Art und Weise arbeite, wo man sich nur noch Sachen hin und her schickt und jeder bastelt so auf irgendwie zu Hause weiter. Und ich finde es total cool, dass das bei Universum 25 noch so eine große menschliche Komponente dabei hat, weil man auch dabei irgendwie dann doch wieder auf andere Ideen kommt. So, wenn man die Sachen irgendwie gemeinsam spät nachts dann nochmal durchdenkt und sich überlegt, ne, vielleicht machen wir doch noch irgendwie was, vielleicht wollen wir das doch sagen, vielleicht baut man beim Text da noch irgendwie was anderes rum und das macht mir immer riesengroße Freude.
Und da ihr den Produzenten Jörg Umbreit auch schon erwähnt habt, welche Rolle spielt der denn so grundsätzlich für die Band und vielleicht auch insbesondere für dieses neue Album?
Also Jörg ist ein richtiges Bandmitglied, der ist nur nicht auf der Bühne. Aber der ist richtiges Mitglied und bringt sich auch sehr stark ein, musikalisch und textlich. Also da sind einige Nummern drauf, wo die Grundidee von Jörg ist. Und Jörg ist auch beim Texten immer voll dabei. Ist jetzt nicht nur, sag ich mal, ein Produzent, der die Dinge, die wir liefern, dann irgendwie so ein bisschen in Form bringt und veredelt, sage ich jetzt mal, sondern der ist da aktiv von Anfang an dabei.
Jetzt, wo du ihn erwähnt hast und ihr vorher auch gesagt habt, dass jeder von euch so ein bisschen Ideen auch mitbringt, könnt ihr denn da spezielle Beispiele nehmen, zum Beispiel, wo jetzt jemand von euch beiden die Grundidee eingebracht hat, dass man das mal so ein bisschen konkreter hat?
Von Rupert kam zum Beispiel zu deiner eigenen Sicherheit. Also das war eigentlich nur diese Textzeile.
Ja.
Und da haben wir gedacht, okay, das ist irgendwie ein guter Slogan, damit müssen wir mal einen Song machen. Genau, dann haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, wie kann das aussehen, wie kann man das machen. So. Oder von mir war zum Beispiel Einsamkeit, irgendwie hatte ich den Text eigentlich fast schon fertig. Da haben wir dann zusammen die Musik zugemacht.
Ja, dann gibt es auch so Dinge wie Uhrwerk. Das war von Jörg größtenteils mal diese verrückte Idee mit diesen Tönen, die sich irgendwie alle 27 Takte dann wieder auf der Eins treffen oder so. Da hat er irgendwas Krasses ausgerechnet.
Was hat er geraucht?
Genau.
So
Und
klingt's.
da haben wir das dann irgendwie in einen Song gebaut. Ist natürlich speziell, ne? Aber das. Sowas hat ja auch Platz bei Universum 25 oder ja, da gibt es so verschiedene Sachen. Dinge wie Gardinen zu, da hatte ich die Musik quasi schon irgendwie fertig, da musste man dann gar nicht mehr so viel machen. Da geht es dann einfach darum, die Schwierigkeiten ein Thema zu finden, das dazu passt und dass das irgendwie alles ineinander greift. Also das war querbeet. Oder diese große Zeile, wenn Roboter träumen, die ist, glaube ich, ein klassischer Schröder.
Ja, tatsächlich.
Ganz, ganz wichtige Zeile, da kommen wir vielleicht später nochmal darauf.
Denke ich auch. Ja, musikalisch, also es bewegt sich, wie ja auch das Debüt, so im Bereich, ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, so Industrial NDH, ein Hauch NDW vielleicht sogar, Prise Punk, natürlich, naturgemäß auch dabei. Hattet ihr denn für dieses spezielle Album eine, sag mal, musikalische Vision oder irgendwas, was ihr konkret umsetzen wolltet, was ihr erreichen wolltet?
Wir sind relativ unvorher und wie heißt es hier? Also
unvoreingenommen.
Ja, genau, sind wir da rangegangen. Genau, wir hatten so ein bisschen das Überthema, das stellte sich relativ schnell raus, so diese Mensch-Maschine-Geschichte und KI und so. Und das hatten wir so ein bisschen als Überthema. Da haben wir gedacht, irgendwie das, da könnten sich eigentlich viele oder mehrere Titel des Albums drum drehen. Und ist jetzt ja auch so geworden. Aber musikalisch waren wir eigentlich relativ frei. Und das hat sich dann so ergeben.
Apropos Themen, euer Debüt war ja schon sehr gesellschaftskritisch, was sich nun in gewisser Weise auch fortsetzt. Wie schon angesprochen, stehen diesmal eben die Maschinen in einigen Songs so im Fokus. Warum erschien euch denn dieses Thema spannend und wie seht ihr das denn selbst? Also klar, KI ist natürlich irgendwie gerade in aller Munde viel diskutiertes Thema, was wahrscheinlich eben auch so ein bisschen Einfluss genommen hat.
Ja, vorhin, als wir angefangen haben mit der Platte, das hat sich ja jetzt die letzten 2 Jahre total verändert irgendwie. Und das ist ja total im Kommen. Da war das gerade so neu, ChatGPT und so. Und die ersten hatten einen Account und die haben dann da Fragen gestellt und dann kam da was raus und alle so, wie das erste Mal googeln im Prinzip so. Und das hat sich ja so verändert und verändert sich ja jetzt immer noch so. Alle 2, 3 Monate gibt es wieder einen Sprung, hat man das Gefühl. Und die Videos werden authentischer und man kann ja schon heute fast nicht mehr auseinanderhalten, was real ist und was nicht real ist. Ja, und das hat uns beschäftigt. Und vor allem auch dieses Ding, dass im Prinzip so die Entscheidungsträger so bei uns, oder man hat ja das Gefühl weltweit eigentlich, da überhaupt total unvorbereitet sind auf das, was da kommt. Obwohl es natürlich bestimmt Experten gegeben hat, die gesagt haben, hey Leute, da kommt was auf uns zu. Und, ne? Aber es hat sich irgendwie keiner darum gekümmert. Und jetzt ist das alles total unklar, was passiert mit den Daten, wer speichert die, wo werden die hingegeben. Keiner weiß das von uns. Ne? Und das hat uns so ein bisschen bewegt. Und da dachten wir, das wäre so ein Thema, was so in der Zeit ist. Aber da haben wir noch gar nicht gewusst, dass das so aktuell ist.
Nee. Das eigentlich waren wir da so ein bisschen früher dran mit dem Thema und dann, weil wir ja ein bisschen langsam waren, ist das so top aktuell geworden und jetzt kommt es genau richtig. Aber ich möchte nochmal zu diesem Wenn Roboter träumen zurück. Die Zeile hat mich persönlich ja total abgeholt, weil da so viel drinsteckt. Denn klar, ein Überthema des Albums ist dieses Spannungsverhältnis Mensch und Maschine. Ne? Gibt's ja eigentlich schon ganz lang. Aber wirklich interessant wird's ja bei den Themen Emotion oder beim Thema Emotion. Ne? Man glaubt ja immer, okay, das ist jetzt noch das typisch Menschliche, was uns unterscheidet. Da kann die KI noch so schlau werden oder sonst was, aber richtige Emotion macht uns noch zum Menschen. Was ist mit Träumen? So, wenn Roboter träumen, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo sind wir denn dann in welcher Gesellschaft, wenn es so weit kommt, dass Roboter anfangen zu träumen? Und natürlich fragt man sich weiter, was träumen die dann? Denn von welcher, so was hat ein Roboter für einen Traum und was passiert da und welche Rolle hat der Mensch in den Träumen der Roboter? Und damit wollten wir einfach so ein bisschen ablenken von dem klassisch-technischen KI-Thema, dass Dinge recherchiert werden oder Aufgaben erledigt werden, die vorher ein Mensch gemacht hat, sondern dass, damit man dann wieder wirklich auf dieses essentielle, auf diesen essentiellen Unterschied Bezug nimmt. Was macht den Menschen zum Menschen? Ist es die Emotion, sind es die Träume, ist es die Fantasie? Und darum bin ich total froh, dass Gunnar mit dieser einen Zeile gekommen ist, die so viel irgendwie aussagt. Wenn Roboter träumen, da kann man echt lange drüber nachdenken. Finde ich total gut.
Das ist auch so ein typisches Punkt, Punkt, Punkt dahinter dann.
Ja, genau. Und dann, ja.
Okay, da hat man schon ein bisschen Angst davor, was so passieren könnte.
Ja, richtig. Man weiß es nicht. Wir haben es natürlich dystopisch aufgefasst, klar. Das gehört ja zu unserem Markenkern. Vielleicht ist es auch total super, das weiß man nicht. Ich glaube nicht.
Wir werden es womöglich noch erfahren.
Ja.
Genau, also viele Songs mit diesen Maschinen, die da im Fokus stehen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr menschliche Szenarien. Also so dieses Wegsehen angesichts von großem Leid bei Gardinen zu. Dann die Einsamkeit natürlich, aber auch dieses kontrolliert werden durch Autoritäten zu deiner eigenen Sicherheit. Das wirkt wie so ein bewusst gesetzter Kontrapunkt. War das so gemeint oder wie hat sich das ergeben?
Nö, das hat sich eigentlich eher so ergeben. Das sind ja auch so düstere Visionen. Ne? Also jetzt gerade Anfang vom Ende zum Beispiel ist ja auch so eine Vision von einer neuen, wie sagt man, so ein Zusammenbruch des Zahlsystems und so. Ne? Was ja auch einige Leute sagen, dass das auch möglich ist, dass sowas passiert. So. Und zu deiner eigenen Sicherheit geht halt auch so ein bisschen in die Richtung so, ne? Das mit so Überwachung und dann, wir speichern deine Sachen alle ab. Aber da haben wir es ja so ein bisschen humorvoll versucht, noch so ein bisschen eine lustige Variante noch mit reinzubringen. So, ne? Aber Anfang vom Ende ist halt nur ernst. Ne?
Ja, diese Themen, die, sag ich mal, jetzt klassisch gesellschaftskritisch sind oder auf so menschliche Probleme hinweisen, eben wie Gardinen zu auch oder zu deiner eigenen Sicherheit, das hat sich irgendwie von selbst manifestiert. Das sind einfach Dinge, die wir sagen wollten. Wir wollten ja auch nicht ein ganzes Album nur über Mensch-Maschine machen. Das ist ja auch irgendwie langweilig, weil der Bereich Mensch betrifft dann eben auch diese Themen, gerade wie Einsamkeit und sowas.
Ja, ist auch wirklich ein sehr starker Text, finde ich, wenn wir jetzt gerade Gunnar hier in der Leitung haben auch.
Ja,
Ja.
danke.
Ja, also beim ersten Mal hören ist wahrscheinlich auch so gemeint, weiß man jetzt gar nicht, um wen es eigentlich geht, beziehungsweise halt um was, ne? Weil es so wirkt wie eine abwesende Person eigentlich auch so ein bisschen, ne? Schon sehr schön geworden.
Ja, danke.
Sehr spannend finde ich auch. Ich denke also bin ich und Uhrwerk, wo ihr ja so ein bisschen so eine Art Perspektivwechsel fast schon vornehmt und ich euch da in KI oder beziehungsweise Zeit hineinversetzt. Wie
Ja.
kam es denn dazu? Das ist ja auch ein bisschen irre.
Ja, weil das ist eben dieses, wenn Roboter denken oder
Ein
Computer
Bewusstsein haben, sozusagen.
irgendwie anfangen, ein Bewusstsein zu haben, sind sie dann. Ne? Und da, irgendwie kamen wir da drauf. Wir saßen so im Studio, das ist eben das Geile, wenn man wirklich zusammensitzt. Wir saßen so im Studio und haben uns darüber unterhalten, wahrscheinlich über Roboter träumen oder weiß ich. Und dann kamen wir da drauf irgendwie, ja. Aber wenn der jetzt denkt und Bewusstsein hatte, dann ist er doch auch jemand. Dann ist es nicht etwas, sondern jemand. Und dann kamen wir auf diesen Spruch auch von diesem Philosophen, irgendwie, ja, vergessen, wie der heißt.
Descartes, glaube ich. Ja.
René.
Und dann, genau, so gab eins, kam eins zum anderen.
Und das ist auch das ist wirklich das Schöne, was Gunnar auch gerade meinte, dass wir da viel zusammensitzen. Man redet da ja auch viel Quatsch, ne? Klar, und so und so und so und bla bla bla, aber irgendwie kommen da Sachen raus, die entstehen nicht, wenn man sich nur über so ein Zoom-Meeting trifft oder Dinge hin und her schickt. Und da kommt dann eben auch sowas raus und finde ich total gut, macht mir große Freude.
Ja, so ein bisschen dieses kreative Spinnen dann.
Ja, genau.
Es ist natürlich auch so, dass viele Leute schon aktuell von ja, so drängenden Fragen umgetrieben werden. Es sind ja auch irgendwie sehr schwierige, dystopische Zeiten. Viele Leute haben Angst vor der Zukunft, auch gerade so im Hinblick auf die Entwicklung der ganzen Technik, wie das da weitergeht. Würdet ihr dann sagen, hat das Album dahingehend so eine Kernaussage oder eine Botschaft oder was sollen die Hörer davon mitnehmen?
Ja, eine Botschaft würde ich nicht sagen. Das ist so eine Mahnung.
Hm?
Vielleicht, ne? Also irgendwie, dass man doch wachsam bleiben muss mit den ganzen. Ich kenne mich ja auch mit den ganzen Sachen nicht so mega gut aus, aber wenn man jetzt in Berlin sieht, irgendwie, was einen so ein Kabelbrand gleich anrichtet und so, und wenn man das sieht, dass da irgendwelche Unterseekabel gekappt werden und so. Und wenn wir uns immer mehr auf diese digitale Welt konzentrieren und alles nur noch digitaler machen, dann laufen wir irgendwann Gefahr, wenn das mal ausfällt, dass dann nichts mehr funktioniert. So, und das ist einfach so eine Angst, glaube ich, die viele Leute haben. Und das ist auch sowas, was uns auch bewegt und wo wir auch so ein bisschen vielleicht darauf aufmerksam machen wollten.
Ja, ich würde es so als Denkanstoß sehen.
Genau.
So, dass man sich ab und zu vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, was passiert denn eigentlich gerade und wie bin ich da integriert und wie mache ich mit oder eben nicht oder was kann ich tun oder was kann ich nicht tun.
Das waren Gunnar Schröder und Robert Keplinger von Universum 25, die heute mit ihrem neuen Album Die Maschinen wollen leben aufwarten und sich aktuell übrigens auch auf Tour befinden. Checkt doch mal, ob da Termine in eurer Nähe dabei sind. Das Ganze ist live nämlich auch absolut überzeugend. Ich werde mir das in jedem Fall nochmal in Berlin reinziehen im SO36.
Und wir hören uns, wenn alles gut läuft, wieder nächste Woche am 27.02. Weiß nicht, ob wir schon verraten wollen, welches Special wir da haben oder ob wir einfach bei der Andeutung bleiben, ihr kriegt, was ihr verdient.
Ja, das ist schön. Aber vielleicht sagen wir es auch trotzdem.
Na gut, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, habt ihr es auch verdient.
Ja, und zwar natürlich wieder die aktuellen Neuigkeiten aus der Szene, das Album der Woche und ein Beitrag zur Wiederveröffentlichung von Sodoms Get What You Deserve. Ja, hoffentlich hört ihr auch dann wieder rein. Bleibt uns bitte treu.
Und holt euch auch nächste Woche wieder ab eure extra Portion Maximum Metal.
Wiederhören.